Wir sind in Johannes 8, Abvers 31. In der Schule ist es üblich, dass die Kinder aufstehen, wenn der Lehrer reinkommt. Das ist Höflichkeit. Aber da gab es einen Schüler, der konnte einen Lehrer aus irgendeinem Grund nicht ausstehen und der hat sich geweigert, aufzustehen. Und das ist dann so ziemlich eskaliert. Und dann erst, als ihm eine Strafe angedroht wurde von der Schule, ist er auch aufgestanden, aber er hat zu dem Lehrer gesagt, ich stehe nach außen hin vielleicht, aber innerlich sitze ich immer noch. Ich hoffe, dass wir nicht so ein Herz Gott gegenüber haben. Aber solche stolzen, solche rebellischen Herzen hatten auch die Juden. Die haben sich äußerlich zwar den Umständen angepasst, wenn es vorteilhaft war, aber im Herzen waren sie nicht wirklich gewillt, sich irgendjemanden zu beugen. Wir sind hier in Johannes 8 mitten in einem Streitgespräch zwischen Jesus und den jüdischen Leitern im Tempel in Jerusalem. Jesus hat beansprucht, das Licht der Welt zu sein, das Leben zu sein, die Wahrheit zu sein, der immer in Übereinstimmung mit dem Vater und gemeinsam mit dem Vater handelt. Und im Vers 30 haben wir gelesen, als er dies redete, glaubten viele an ihn. Also viele Menschen haben an ihn geglaubt, aber wir werden auch gleich sehen, das war kein nachfolgender Glaube, kein Glaube mit Nachfolgequalität. Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Also wenn ihr euch beständig nach meinem Wort richtet, seid ihr echte Jünger. Letzte Woche haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, diesen Kontrast, ein Fan von Jesus zu sein oder wirklich ein Jünger zu sein, wirklich ein Nachfolger zu sein. Wir haben gesagt, ein Fan ist ein enthusiastischer Bewunderer, aber ein Nachfolger hat Jesus wirklich die Herrschaft über sein Leben übergeben und er ist bereit, ihm nachzufolgen und mit ihm zu leben und zu tun, was er sagt. Und das ist nicht nur so momentan, so mal kurz, ja, ich glaube, sondern das ist eine Hingabe, eine Nachfolge. Also Jesus sagt hier diesen neuen Gläubigen, wenn wir das so sagen wollen, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Wie können wir praktisch in Gottes Wort bleiben? Na, erstens, indem wir Gottes Wort kennen, indem wir Gottes Wort lesen und studieren und auswendig lernen. Es ist wichtig, dass wir uns jeden Tag Gottes Wort, Gottes Wahrheit aussetzen in unserem Leben. Und wir haben echt einen riesen Vorteil im Gegensatz zu den Jüngern damals. Wir haben nämlich Gottes Wort hier ganz praktisch gebunden in Buchform, schwarz auf weiß. Und das ist ein Riesenreichtum. Ich hoffe, wir können das schätzen und wir sind dankbar, dass wir dieses Buch in unseren Händen halten dürfen. Es gibt so viele Christen, die verfolgt sind, die im Untergrund sind, wo vielleicht Bruchstücke von Gottes Wort, so Notizen weitergeschmuggelt werden und weitergegeben werden und wir sind so reich beschenkt und wir nehmen es oft so selbstverständlich, oder? Und die Bibel verstaubt irgendwo in unserem Regal. Aber lasst uns das neu schätzen und neu dankbar sein für diesen Reichtum, den wir haben dürfen. Wir haben Gottes Willen schwarz auf weiß. Also erstens, wir müssen Gottes Wort kennen, natürlich, um in Gottes Wort zu bleiben. Aber zweitens, wir müssen es auch ausleben. Wir müssen auch Gottes Wort gehorchen. Und das ist mindestens genauso wichtig. Sonst sind wir nämlich nur Theoretiker, nur Theologen in unserem Kopf, aber noch nicht wirklich Jünger. Und Gottes Wort entfaltet auch erst seine Kraft, wenn wir es umsetzen. Also zum Beispiel, du kannst alles über ein Medikament wissen. Du kannst den Beipackzettel studiert haben, kannst ihn auswendig können sogar. Du kannst eine chemische Analyse der Bestandteile gemacht haben. Du kannst dieses Medikament in dem Sinn genau kennen. Aber Es wird erst seine Wirkung entfalten in deinem Leben, wenn du es einnimmst, wenn du es annimmst. Und das Einnehmen ist eigentlich ein Glaubensakt. Du sagst, ja, ich glaube an die Wirkung von diesem Medikament und ich wende es an auf mein Leben. Und wenn du das tust, dann verändert es dich. Dann tut es was in deinem Leben. Und genauso ist es auch mit Gottes Wort und mit Gottes Willen. In Matthäus 7 hat Jesus gesagt, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, also da fehlt der zweite Teil, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Also wer nur hört und es nicht auslebt und es nicht umsetzt, was er liest oder hört aus Gottes Wort, dessen Lebenshaus oder dessen Glaubenshaus ist auf Sand gebaut. Es hat nicht Bestand. Auf der anderen Seite sagt Jesus, wer es hört und wer es tut, der ist ein kluger Mensch. Der hat sein Leben auf dem Felsen gegründet und es wird Bestand haben und er wird nicht fallen. Und ich denke, das ist wichtig für uns, die wir zumindest nach außen hin Gottes Wort schätzen, die wir mindestens einmal in der Woche zusammenkommen, um Gottes Wort zu studieren, dass wir nicht vergessen, wie wichtig es ist, es umzusetzen und es auszuleben. Manchmal haben wir so das Denken, ah, wenn ich was gehört habe oder wenn ich was weiß, dann habe ich's. Oder dann passt es, das ist es. Nee, darum geht es nicht in unserem Christsein. Es geht um Erleben eigentlich. Gottes Wort ist nur ein Werkzeug, damit wir Gott kennenlernen können. Es geht um Nachfolgen, es geht um Ausleben. Die Frage ist, tust du das, tue ich das? Hast du diese Worte, die wir letzte Woche gehört haben, Gottesdienst, die Woche davor, vor 3 Wochen, als der Markus da war, hast du es umgesetzt? Hat es dein Leben verändert? Wie hat es dein Leben verändert? Wie hast du reagiert? Worauf hast du gebaut? Auf Fels oder auf Sand? In Vers 32 sehen wir einen wunderbaren Effekt, den Gottes Wort auf unser Leben hat, wenn wir es in diesem Sinn aufnehmen in unser Leben. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger, sagt Jesus, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wow! Also eine Frucht von Gottes Wahrheit in unserem Leben wird Freiheit sein. Ihr werdet die Wahrheit kennen und wieder ist es nicht nur theoretisch kennen, sondern ihr werdet sie aus Erfahrung kennen. Indem ihr sie auf euer Leben anwendet, indem ihr sie im Glauben ergreift, werdet ihr die Wahrheit von Gottes Wort erfahren und ihr werdet Freiheit erfahren, sagt Jesus. Preis dem Herrn. Wir brauchen Freiheit, wir sehnen uns danach, oder? Wir werden ständig so belogen in dieser Welt durch die Medien und Werbung und den Zeitgeist, unsere postchristliche Kultur, auch von unseren eigenen Gedanken, vom Teufel. Und diese Lügen, die machen uns unfrei. Also ein paar Beispiele. Erstens, ich denke, wenn du lang genug fernsiehst und die toll aussehenden, coolen Schauspieler siehst und die Werbung und Magazine anschaust mit diesen total überschminkten Personen, die mit Photoshop überarbeitet sind, diese Models, und die schauen alle so perfekt und so glücklich aus. Und wenn du es lang genug machst und dich damit vergleichst, wirst du vielleicht Gedanken haben, die dir hochkommen, dass du sagst, oh, mir kommt vor, ich bin eigentlich relativ hässlich. Ich bin zu fett. Irgendwie fällt das Gewicht hier von oben nach unten. Und ich habe Falten. Und ich bin eher unsportlich. Und dann renne ich hin und kaufe diese Produkte. Oder ich fahre mir vielleicht sogar so eine richtig fette Essstörung ein. Und diese Dinge. Und ich vergleiche mich vielleicht mit dem Begabtesten und dem Schlauesten. Und ich kann anfangen zu denken, oh, ich kann eigentlich nicht wirklich viel. Ich bin eigentlich blöd, ich bin unbegabt, ich taug nichts. Und dann schaust du dir irgendeine wissenschaftliche Dokumentation an oder du gehst in die Schule, wenn du noch jünger bist, und dann wird dir erzählt, du bist ein Zufallsprodukt. Du bist irgendwie so ein aufgewachsenes Bakterium, eigentlich nicht viel mehr als ein Affe. Und du bist wer, der logisch denkt, und die logische Schlussfolgerung ist, ja, wenn das so ist, wenn ich nur irgendwie so ein Durchgangsprodukt der Evolution bin, ein Durchgangsstadium, dann bin ich eigentlich nicht wirklich viel wert. Wenn das alles nur ein Zufall ist, wenn ich so ein Durchgangsprodukt bin, Nebenprodukt der Evolution vielleicht, des Zufalls, dann ist mein Leben eigentlich relativ sinnlos. Und kein Wunder, dass Menschen mit Selbstwert kämpfen, mit Selbstannahme kämpfen. Ich meine, ist es wirklich ein Wunder, wenn wir den Kindern erzählen, ihr seid Zufallsprodukte? Und dann haben wir vielleicht so Selbstwerttraining, aber ihr seid gute Zufallsprodukte. Versuchen die irgendwie aufzubauen, das bringt es nicht wirklich. Im Gegensatz, wenn ich in Gottes Wort reinschaue und Gottes Wahrheit dagegen halte und lerne, was Gott über mich denkt, und ich am Anfang der Bibel lese, ich bin im Ebenbild Gottes geschaffen, ihm ähnlich, ich bin gewollt von ihm, dem Schöpfer, der wichtigsten Person des ganzen Universums. Und ich lese im Psalm 139, wunderbar bin ich gemacht und ich bin handgemacht von Gott. Er hat mich gewoben in meiner Mutterleib. Gott wollte mich genau so, wie ich bin. Und Gott liebt mich. Er liebt mich so sehr, ich bin ihm so viel wert, dass er Jesus für mich gegeben hat, um mich zu erlösen. Das heißt, ich bin unendlich wertvoll, ich bin unendlich geliebt von ihm und er will mit mir leben sogar und er will mich gebrauchen. Er hat Werke für mich vorbereitet, Epheser 2. Ich darf sein Mitarbeiter sein. Er hat mir Gaben gegeben, 1. Korinther 12. Er hat einen Plan für mich, er hat eine Hoffnung, er hat eine Zukunft. Oh, wenn ich diese Wahrheit ergreifen kann in meinem Leben, dann werde ich ein freier Mensch sein. Werde ich frei sein, ich selbst zu sein. Freier Mensch vor Gott, frei von diesen Lügen der Welt. Und ich werde ganz natürlich ein gesundes Selbstwertgefühl haben und eine gesunde Identität haben. Und ich werde Gott dankbar sein. Und ich werde ein produktiver Mensch sein, der seine Gaben einbringt und entwickelt. Und ich werde Sinn und Hoffnung haben in meinem Leben. Gottes Wahrheit wird mich frei machen. Zweites Beispiel. Viele Menschen sind heute in Bezug auf ihre Geschlechtlichkeit, auf ihre Sexualität, gebrochene Gefäße. Unfrei. Vielleicht pornografiesüchtig oder sexsüchtig. Wir lesen von Hollywood-Schauspielern und Golfprofis, die in eine Therapie gehen müssen. Deswegen. Es zerstört ihre Ehen, zerstört ihre Beziehungen. Und auch diese Lügen fangen schon sehr früh an in Schulbüchern, wo man die schönen Bilder haben und vermittelt wird, ja, ist eigentlich egal, ob du mit einer Frau oder mit einem Mann oder Frau mit einer Frau, ist alles dasselbe. Und dann liest du irgendwo später vielleicht in der Bravo Fragen an Dr. Sommer, ich bin 14 und noch Jungfrau, bin ich denn noch normal? Der Gruppendruck in der Schule, mit je mehr du im Bett warst, desto cooler bist du eigentlich. Und dann diese ganze sexualisierte Gesellschaft, in der wir leben, diese Unmengen von sexualisierter Werbung und von Sexszenen in Filmen und Fernsehen und die leichte Verfügbarkeit von Internetpornografie und den Effekt, was das auf mein Leben hat. Und Menschen werden kaputt, werden unfrei in diesem Bereich ihres Lebens. Im Gegensatz dazu, Gottes Wahrheit. Ich in der Bibel lese, dass Gottes Plan für mich als geschlechtliches Wesen die Ehe ist, zwischen einem Mann und einer Frau für ein Leben lang, also außer du hast jetzt die Gabe, Single zu sein. Und dass das der heile Rahmen ist für das Ausleben meiner Sexualität. Und ich lese, dass Gott mich ermutigt zu warten bis zur Ehe und du nimmst es an im Glauben und bewahrst dich rein und dann, wow, wenn du heiratest, hey, meine Frau ist meine Queen und ich bin ihr King. Wir kennen nichts anderes. Und da ist diese Freiheit, da ist diese Intimität da. Wir dürfen diese Freiheit, diese Intimität in der sexuellen Beziehung erfahren, in der Ehe, die diejenigen, die all diese Vergleiche und diese alten Erfahrungen im Hinterkopf haben, nie erleben werden. Wir dürfen einen freien Kopf haben, wir dürfen ein freies Herz haben, wir dürfen frei sein. Und das ist wunderschön. Drittes Beispiel, die Welt sagt uns, Rache ist süß. Und wenn ihr diese ganzen Actionfilme anschaut, oft ist das ein Thema in diesen Filmen. Die Helden sind diejenigen, die eigentlich verbittert sind und voll Hass sind und da ihren Rachefeldzug durchführen. Auf der anderen Seite, die Bibel lehrt uns, dass wir vergeben sollen, loslassen sollen, nicht entgegenhalten, wo andere uns Unrecht getan haben und uns verletzt haben. Und wenn wir das annehmen und wenn wir uns entscheiden zu vergeben in unserem Leben, dann werden wir frei sein von Bitterkeit und Groll. Und unsere Beziehungen werden heiler sein und freier sein deswegen. Wahrheit macht uns frei. Viertes Beispiel, der Teufel verdammt uns. Religion hält uns vor, du bist ein Sünder. Mein eigenes Fleisch sagt mir, hey, diese sündigen Impulse, du kannst gar nicht anders. Verstand sagt, hey, du musst es tun. Nee, Gottes Wort sagt mir im Gegensatz dazu, Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und 2. Korinther 5, Vers 17, in Christus sind wir eine neue Schöpfung. Ja, wir waren mal Sünder, bevor wir uns zu Jesus bekehrt haben, aber jetzt sind wir Heilige in Christus Jesus. Okay, Heilige, die dann und wann noch mal sündigen, aber wir sind nicht mehr Sünder, wir sind Heilige. Wir sind nicht mehr dieselben, die wir vor unserer Bekehrung waren. Wir sind eine neue Schöpfung geworden, da ist was anders geworden. Ja, wir können noch sündigen, wenn wir wirklich wollen, aber wir müssen nicht mehr sündigen, wie es früher war. Da ist was Neues da, eine neue Kraft, Gottes Geist in unserem Leben. Wir haben die Freiheit, wir haben die Autorität, Nein zu sagen zu diesen sündigen Impulsen in unserem Leben. Lest Römerbrief Kapitel 6. Und Jakobus 4, Vers 7 sagt uns, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und wir lesen im 1. Korinther 10, dass uns keine Versuchung ergriffen hat, als nur eine menschliche. Aber Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Und er wird einen Ausweg schaffen in jeder Versuchungssituation, sodass wir die Versuchung ertragen können. Und Epheser 1, Vers 20, da lese ich, dass Gott in meinem Leben am Wirken ist mit derselben Kraft, mit der Christus aus den Toten auferweckt hat. Und ich lese 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und er sagt, wir schreiben das, damit er nicht sündigt, aber wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Wenn ich diese Wahrheit aus Gottes Wort annehmen kann und aufnehmen kann in mein Leben und es im Glauben ergreift, dann werde ich immer freier werden von Sünde. Und ich werde siegreich sein, statt gebunden zu sein. Und ich werde frei sein von dieser Verdammnis, die manchmal noch da ist in meinem Gedanken. Frei sein für eine Liebesbeziehung mit Jesus. Frei sein, das zu genießen. Und letztes Beispiel, wir könnten da endlos drüber nachdenken, in welchen Bereichen Gottes Wort uns frei macht und Gottes Wahrheit uns frei macht. Letztes Beispiel, die Welt sagt uns, hey, dieses Leben hier und jetzt, das ist alles, was es gibt und irgendwann stirbst du und das ist es dann. Ist vorbei und letztlich ist alles egal. Gottes Wort sagt uns, Jesus ist gekommen, um uns von dem Tod zu befreien. Das ist 1. Korinther, Kapitel 15. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben und wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Habe ich meiner Finanzberaterin das letzte Mal erzählt, beim letzten Gespräch. Jesus hat die beste Lebensversicherung. Er sagt, wir werden leben, wenn wir ihm glauben, selbst wenn wir gestorben sind. Was kann besser sein als das? Aber Jesus hat den Tod besiegt. Und so darf ich mit einer ewigen Perspektive leben, mit der Hoffnung auf eine Auferstehung. Ich darf auch wissen, das, was ich getan habe und das, wie ich gelebt habe, das wird nicht irgendwann mal alles egal sein. Wird egal sein, ob ich wie Hitler gelebt habe oder wie Mutter Teresa. Nee, es wird einen Unterschied machen in alle Ewigkeit. Und das gibt meinem Leben hier Sinn und wirklich einen Wert und eine Perspektive. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. Vers 33. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemanden Sklaven gewesen. Wirklich? Das stimmt nicht ganz, oder? Erinnert euch nochmal kurz zurück an die Geschichte Israels. Wir sind niemals Sklaven gewesen, wirklich? War da nicht irgendwo was in Ägypten? Und dann später in Babylon? Und die Meder und die Perser und die Griechen? Und jetzt gerade, während sie das sagen, wir sind niemandes Sklaven, sind sie unter der Fremdherrschaft der Römer? Großen Teil ihrer Geschichte waren sie eigentlich nicht frei. Aber die hatten so diese Einstellung, ja, äußerlich zwar stehen wir, aber innerlich sitzen wir. Wir sind nie irgendjemand Sklaven gewesen. Aber egal, was sie sich auch vormachen, die Realität war, ja, sie waren unfrei. Sie waren versklavt, wenn wir so sagen wollen. Sie waren unter Fremdherrschaft. Genauso triffst du heutzutage Leute, die sagen, wir sind frei. Ich darf so viel saufen, wie ich will. Ich bin frei. Oder ich bin frei. Oder ich bin frei. Ich darf so viel perverse Bilder gucken, wie ich will. Mann, bin ich ein freier Mensch. Nee, das ist nicht Freiheit. Das ist Sklaverei. Das ist Gebundenheit. Das stimmt nicht. Du bist noch nicht frei, nur weil du tun kannst, was du willst. Bist du noch nicht frei, wenn du noch immer das tun musst, was du eigentlich nicht willst? Wirklich frei bist du, wenn du Nein sagen kannst, wenn du aufhören kannst, wenn du nicht mitmachen musst. Das ist wahre Freiheit. 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist mir nützlich. Alles ist mir erlaubt, jeder ist Freiheit, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und dann bist du erst wirklich frei. Erst wenn du durch den Geist Gottes Nein sagen kannst, dann bist du wirklich ein freier Mensch. Wir sind Abrahams Nachkommenschaft und wir sind niemals jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sündesklave. Erst wenn du Nein sagen kannst zu diesen sündigen Impulsen in deinem Leben, dann bist du ein freier Mensch. Aber das kann nur jemand, der beherrscht ist vom Heiligen Geist. Übrigens, absolute Freiheit ist eine völlige Illusion. Biblisch gesehen ist jeder Mensch ein Diener oder ein Sklave. Und die größte Sklaverei ist die Selbstsucht, wenn wir in uns selbst gefangen sind. Das ist miserabel. Das sind die unglücklichsten Menschen. Aber biblisch gesehen, du hast die Wahl, ein Sklave von Sünde und Tod und dem Teufel zu sein. Und ja, okay, dann bist du in einem gewissen Sinn frei von Gott, frei von dem, was er sagt, mit allen Konsequenzen, was das aber mit sich bringt. Oder die andere Alternative ist, du kannst ein Sklave Gottes sein und dann darfst du frei sein von Sünde und Tod und dem Teufel. Aber jeder ist ein Sklave, jeder ist ein Diener. Römer 6, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, wem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Also ihr könnt Gott gehorsam sein, seine Sklaven sein, oder ihr könnt Sklaven der Sünde sein und des Todes. Und dann heißt es da weiter im Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Einfach getan, wozu euch die Sünde getrieben hat. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, derer ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Heil hier und ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also wähle deinen Herrn. Willst du die Sünde als Herrn und den Teufel als Herrn oder willst du Gott? Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Jesus der beste Herr ist, den wir uns überhaupt vorstellen können. Wir werden nie einen besseren finden. Er meint es absolut gut mit dir, er liebt dich so sehr, dass er sich selbst dir hingegeben hat, am Kreuz für dich gestorben ist. Das ist ein Herr. Vers 35, der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Ist ein Riesenunterschied zwischen einem Sklaven und einem Sohn. Sklave konnte verkauft werden, Sklave konnte aus dem Haus geschickt werden, wenn du nicht zufrieden warst mit ihm. Der hatte keinen dauerhaften Platz in dem Haus. Der hatte keinen Teil, keinen Anteil an der Familie. Aber ein Sohn auf der anderen Seite, der hat einen beständigen Platz in der Familie, im Haus. Der ist ein Erbe. Der ist Teil der Familie, egal was. Einfach weil er ein Sohn ist. Die Juden sagen hier, hey, wir sind in Gottes Haus. Wir sind Gottes Volk. Wir sind Gottes Familie und niemand kann uns rauswerfen, nichts kann uns von Gott vertreiben, wir sind Abrahams Nachkommen, wir sind Kinder Abrahams, sie haben vertraut auf ihre Herkunft, auf ihre Rasse, auf ihre Religion und ihr wisst, dabei waren die ziemlich arrogant und ziemlich selbstgerecht und haben runtergeschaut auf alle anderen und haben sich überlegen gefühlt, herabgesehen auf die Heiden. In unserer Kultur mag das vielleicht so klingen. Vielleicht hast du ein Gespräch mit jemandem auf der Straße und erzählst ihm das Evangelium von Jesus, was er für die Person getan hat. Und du kriegst irgendwie so eine Antwort. Hey, ich bin Deutscher. Ich bin evangelisch. Ich bin katholisch. Meine Oma, Meine Mama und mein Papa und meine Oma und meine Uroma, wir waren schon alle evangelisch, wir sind doch alle Christen. Ich bin getauft als Kind, ich bin konfirmiert, ich gehe regelmäßig in die Kirche, zu Weihnachten und zu Ostern. Ich habe niemanden umgebracht. Natürlich wird Gott mich annehmen. Hey, ich muss mich nicht zu Jesus bekehren. Diese Bekehrungsaufrufe, und das ist doch sowieso so ein amerikanisches Zeug, ne? So eine amerikanische Erfindung. Hey, ich bin evangelischer oder katholischer Christ. Ich habe meine Religion. Ich brauche deinen Jesus nicht. Ich muss mich nicht zu ihm bekehren. Habt ihr schon mal so eine Unterhaltung gehabt? In die Richtung? Ich habe früher so gedacht. Auf meine eigene Selbstgerechtigkeit vertraut, statt auf Jesus. Und Jesus würde diesen Leuten, wie den Religiösen damals sagen, du hast ein Sündenproblem. Du bist ein Sünder. Und der Beweis dafür ist, dass du sündigst. Und du kannst nicht sündigen, ohne das Wirken Gottes in deinem Leben. Du bist ein Sklave der Sünde. Und die Sünde platziert dich außerhalb von Gottes Haus. Trennt dich von Gott und versklavt dich. Du bist ein Sklave der Sünde und nicht ein Kind Gottes. Egal wie religiös du bist. Das ist das, was Jesus hier im Wesentlichen diesen religiösen Juden sagt. Du musst deine Sünde loswerden, du musst ein Kind Gottes werden, wirklich. Und das geht nur durch Jesus. Nur durch Jesus kannst du frei werden von Sünde, weil er deine Sünde am Kreuz vernichtet. Vers 36, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Nur Jesus kann dich von deiner Sünde befreien. Von der Verdammnis und der Schuld der Sünde, sie dir nimmer zugerechnet wird, aber auch von der Macht der Sünde, von der Sklaverei der Sünde über dein Leben. Wenn der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Macht es mal persönlich. Gibt es irgendeinen Bereich, wo du dich unfrei fühlst in deinem Leben? Wo du dich gebunden fühlst oder gefangen fühlst. Vielleicht eine schlechte Angewohnheit, vielleicht eine Sucht, vielleicht eine Angst. Jesus ist die Antwort darauf. Lauf zu ihm. Er kann dich frei machen, er kann dich verändern. Und nur durch ihn kannst du ein Kind Gottes werden. Und ich denke, wir könnten den ganzen Morgen verbringen. Vielleicht wäre das auch eine coole Sache gewesen. Hätten wir vorher mal besprechen müssen. Aber wir können den ganzen Morgen verbringen und Zeugnisse erzählen, wie wir durch Jesus Kinder Gottes geworden sind und Vergebung erfahren haben. Und ich denke, wir könnten einer nach dem anderen nach vorne kommen und Zeugnis geben, wie Jesus uns frei gemacht hat. Von Zornausbrüchen, von Bitterkeit, von Geiz, von Habsucht, von Geltungssucht, von Menschenfurcht, vor der Angst, irgendwas vor Menschen zu sagen, von Pornosucht oder Nikotinsucht, von negativen Denkmustern, von Verdammnis und so weiter und so fort. Wenn Jesus dich freigemacht hat, wenn du sein befreiendes, sein erlösendes Wirken erlebt hast in deinem Leben, dann erheb doch kurz mal dein Herz zu Gott in Stille und sag ihm in deinem Herzen Danke. Oder ich liebe dich. Oder ich preise dich. Vers 37. Hier sagt, ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Das hätte Abraham nicht getan. Der war bekannt als Gläubiger, der war bekannt für seinen Glauben, nicht für seinen Unglauben. Vers 38, ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Auch ihr nun mögt tun, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun, nämlich glauben. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der die Wahrheit zu euch geredet hat, die ich von Gott gehört habe, das hat Abraham nicht getan. Jakobus zitiert aus 1. Mose, Vers 15, und da heißt es, die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Das, was sich in die rechte Beziehung mit Gott bringt, das, was sich zu einem Freund Gottes macht, ist Glauben. Römer 4 wird uns gesagt, dass Abraham geistig gesehen der Vater aller Glaubenden ist, aus den Juden und aus den Nichtjuden. Galater 3, Vers 28, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Also es geht nicht um irgendeine irdische Nachkommenschaft oder eine Rasse oder in irgendeinen irdischen Stand. Das spielt alles keine Rolle, wenn es um Erlösung geht. Geistige Nachkommenschaft von Abraham sind diejenigen, die glauben. Also wer an Jesus glaubt, ist geistig gesehen ein Nachkomme von Abraham und ist ein Erbe von Gottes Verheißungen, die er Abraham gegeben hat. Galater 3, Vers 16. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Bezieht sich hier auf 1. Mose 22. Das ist die Begebenheit, wo Abraham bereit war, seinen einzigen Sohn oder seinen, den verheißenen Sohn zu opfern. Und er sagt, in deinem Nachkommen werden gesegnet werden alle Nationen der Erde, alle Menschen. Und im Galaterbrief wird uns gesagt, er spricht nicht von seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern von einem. Und deinem Nachkommen, und der ist Christus. Also in dem Christus, in dem Messias, der Nachkomme von Abraham ist, in dem einen Nachkommen werden alle Menschen gesegnet werden. Wer in Christus ist, das heißt, wer sich identifiziert hat mit ihm und dem, was er am Kreuz getan hat, wer sich ihm anvertraut hat und ihm hingegeben hat, der wird gerettet werden, der wird gesegnet werden. Der ist adoptiert in Gottes Familie. Wow! Wir sind reich beschenkt in ihm. Und Jesus sagt hier diesen religiösen Juden, wenn Abraham euer Vater wäre, geistig gesprochen, dann würdet ihr seine Werke tun. Dann würdet ihr mir glauben. Aber ihr wollt mich töten. Das ist was Abraham nicht getan hat. Das zeigt, dass geistig gesehen Abraham nicht euer Vater ist, sondern der andere. Vers 41, ihr tut die Werke eures Vaters. Sie sprachen zu ihm, wir sind nicht durch Hurerei geboren, wir haben einen Vater, Gott. Also wir sind Gott nicht untreu. Oder vielleicht auch ein kleiner Seitenhieb auf Jesus. Wir sind nicht durch Hurerei geboren, wie du. Wir haben nicht an die Jungfrauengeburt von Jesus geglaubt. Und sie gehen jetzt einen Schritt weiter und sagen, nicht nur, dass sie Abrahams Kinder sind, sondern dass sie Gottes Kinder sind, geistig gesehen. Vers 42, und Jesus sprach zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Und jetzt werde ich ihnen sagen, wer ihr wahrer geistlicher Vater ist und von wem sie in Wirklichkeit inspiriert sind. Und das war nicht Abraham, das war nicht Gott, sondern Vers 44, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Ihr seid Teufelskinder. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Ihr wollt mich ermorden. Ihr seid geistlich Kinder eines Mörders und eines Lügners. Ihr seid Teufelskinder. Versetzt euch mal in die Situation. Das war harter Tobak für die religiösen Juden. Erinnert euch, er redet hier zu sehr religiösen Menschen im Tempel, zu Leitern Israels. War total schockierend, total beleidigend für die Juden. Auch wenn es der Wahrheit entsprach. Aber das wollten sie natürlich nicht wahrhaben. Diese Leute sind eine Illustration, wie blind, wie geistig blind Menschen für ihren eigenen Zustand sein können. Die haben sich selbst völlig falsch eingeschätzt. Lass uns im Vers 45 weiterlesen. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch überführt mich einer Sünde? Boah, Jesus sagt es zu seinen ärgsten Gegnern, zu seinen schärfsten Kritikern. Wer von euch überführt mich einer Sünde? Ich kann mir vorstellen, dass da eine große Stille war und einer den anderen angesehen hat und die haben überlegt. Und kannst du dich an irgendwas erinnern? Ich auch nicht. Ich könnte es nie sagen, schon gar nicht meinen Kritikern. Wer von euch überführt mich einer Sünde? Lass mich mal kurz überlegen. Da warst du lieblos und da hast du gelogen und okay. Aber sie konnten keine Sünde nennen. Ihn nicht von einer Sünde überführen. Das ist ein Zeugnis hier von Jesu schärfsten Gegnern für seine Sündenlosigkeit. Für sein perfektes Leben. Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Also wieder hören, auch in dem Sinn von gehorchen. Nimmt sie an, folgt nach. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Die Juden antworteten und sprachen zu ihm, sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist. Und das war eine Beleidigung, das war ein Schimpfwort für die religiösen Juden. Und einen Dämon hast. Oder auf gut Deutsch, dass du durchgeknallt bist. Die hatten damals kein Wort für Geisteskrankheit. Das war alles, hey, du bist besessen von einem Dämonen. Also sagen im Prinzip, hey, Jesus, du bist ein durchgeknallter Ketzer, wenn wir es übersetzen wollen. Vers 49, Jesus antwortete, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr verunehrt mich. Ich suche aber nicht meine Ehre, das macht mir nichts. Es ist einer, der sie sucht und der richtet, nämlich der Vater. Und im Kapitel 5 hat Jesus gesagt, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also wenn du Jesus ablehnst und seine Worte, dann ziehst du das Gericht des Vaters auf dich. Vers 51, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen, ewiglich. Wer mir gehorchen wird, der wird nicht sterben. Die Juden sprachen zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast, dass du hier total durchgeknallt bist. Abraham ist gestorben und die Propheten und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist, den sie so verehrt haben und hochgehalten haben und nur Gott wäre höher. Und jetzt geht es wieder hier um den Anspruch Jesu, Gott zu sein. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr habt ihn nicht erkannt. Ihr kennt Gott nicht. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sage, ich kenne ihn, so würde ich, wenn ich nicht sagte, ich kenne... Nochmal. Ich aber kenne ihn, und wenn ich sage, ich kenne ihn nicht, so würde ich euch gleich sein, ein Lügner. Aber ich kenne ihn, und ich bewahre sein Wort. Ihr Religiösen, ihr Lügner, ihr kennt Gott nicht. Harter Tobak. Ihr seid nicht Gottes Kinder, ihr seid Teufelskinder. Ihr lügt euch selbst was vor. Klingt eigentlich unheimlich hart, was Jesus diesen religiösen Menschen hier sagt, die auf ihre Abstammung vertraut haben. Fast klingt es lieblos. Hey Jesus, kannst du ihnen die Wahrheit nicht so ein bisschen mehr durch die Blume verklickern? Weil wir wissen, dass Jesus diese Menschen geliebt hat. Wir wissen, dass er um sie geweint hat über Jerusalem. Wir wissen, dass er sie wie so eine Henne unter seine Flügel, wie die Henne ihre Küken unter die Flügel versammelt, so wollte er sie erreichen und erretten. Also Jesus redet so krass und so direkt und so brutal ehrlich mit ihnen, weil er sie geistig aufwecken wollte, weil alles andere irgendwie nicht durchgedrungen ist. Er wollte sie bewahren, er wollte sie davor bewahren, dass sie verloren gehen. Und manchmal braucht es so klare Worte, besonders bei Leuten, die eingelullt sind von ihrer Religiosität und ihrer Tradition und ihrer Selbstgerechtigkeit. Menschen, die denken, ja, ich bin ja gerettet, es ist ja alles okay, obwohl sie auf das völlig Falsche vertrauen und obwohl sie Gott nicht kennen. Und ich bin normalerweise das sehr vorsichtig. Ich versuche eigentlich höflich zu sein und freundlich zu sein, wenn ich mit Leuten über das Evangelium spreche. Aber wenn der Heilige Geist so führt, habe ich manchmal auch schon zu Leuten auf der Straße gesagt, zu so Religiösen, einfach die Wahrheit. Hey, wenn du Jesus ablehnst, dann gehst du in die Hölle und nicht in den Himmel, trotz deiner Religiosität. Und manchmal in so einem Gespräch fragen dich die Leute, ne? Ja, was denkst du denn, wo ich hingehe? Und musst du ehrlich sein und sagen, okay, wenn das stimmt, was Jesus in seinem Wort sagt und wenn dein Herz da ist, was du gerade bezeugt hast, ja, dass du Jesus ablehnst und auf was anderes vertraust, dann wirst du die Ewigkeit nicht mit Gott verbringen. Tut mir leid. Aber das ist sein Wort und das ist die Wahrheit. Und du musst umkehren, du musst Buße tun, wenn du gerettet werden willst. Einmal war ich wandern mit einer christlichen Freizeit in Österreich und da sind wir auf der Berghütte gesessen und ein Mann ist neben uns gesessen und mit dem sind wir ins Gespräch gekommen oder ich bin so ins Gespräch gekommen mit ihm und das war so ein Katholik natürlich, die meisten in Österreich, aber so ein total arroganter Katholik, sehr überheblich. Und so, ja, was seid ihr denn für Sektierer und so in die Richtung hat er geredet und ich habe dann gesagt, ja, die katholische Kirche ist doch die größte Sekte, die es gibt. Und haben dann gefragt, was sind denn die Kennzeichen für eine Sekte? Ein autoritärer Leiter. Denken Sie, haben die Wahrheit für sich gepachtet? Denken Sie, sind die einzig wahre Kirche, einzig wahren Christen? Haben eine Sonderoffenbarung neben der Bibel? Was macht denn eine Sekte aus? Und so habe ich versucht, dann mit ihm ins Gespräch zu kommen über Jesus und das, worum es wirklich geht. Aber nachher haben ein paar von meinen Freunden mich kritisiert und haben gesagt, hey, du bist du aber ziemlich hart angegangen hier. Das war. Aber ich habe gesagt, nee, ich glaube, ich hatte echt den Eindruck, dass der Heilige Geist mich so führt. Um diese überhebliche Schale aufzubrechen, die dieser Mann hatte, um ihn mal runterzuholen, dass man überhaupt erst mal in einen ehrliches Gespräch kommen konnte mit ihm. Wir müssen uns da vom Heiligen Geist führen lassen. Aber manchmal, hey, wenn Gott dich so führt, hab Mut, krass zu sein und die Wahrheit klar auf den Punkt zu bringen. Vers 56. Abraham, euer Vater, verlockte, dass er meinen Tag sehen sollte Und er sah ihn und freute sich. Wann hat Abraham Jesus gesehen? Es gibt verschiedene Vorschläge, vielleicht in 1. Mose 14. Vielleicht bezieht er sich auf diese Stelle, als Abraham dem Melchisedek, dem König von Salem, dem König des Friedens, den Zehnten gab. Wir wissen aus dem Hebräerbrief, dass Melchisedek ein Bild für Jesus im Alten Testament war. Vielleicht war es in 1. Mose 18, als Gott mit zwei Engeln zu Abraham, zu seinem Zelt gekommen ist. Vielleicht bezieht er sich auf 1. Mose 22, diesen Opfergang auf dem Berg, auf dem Jesus später gekreuzigt wurde. Auf jeden Fall, Abraham, euer Vater, verlockte, als er meinen Tag sehen sollte. Ganz anders als ihr. Und er sah ihn und er freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Ja. 2000 Jahre vorher oder so. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Seht die Zeit hier, ehe Abraham war, bin ich. Ist klar der Anspruch von Jesus, der ewige Gott, zu sein. Ehe Abraham war, bin ich. Und die Juden haben das genau verstanden, was Jesus hier gesagt hat. Vers 59, da hoben sie Steine auf, wahrscheinlich die Steine, die die Pharisäer gerade vorhin fallen haben lassen, mit denen sie die Ehebrecherin nicht gesteinigt hatten. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Manche Leute sagen, ja, Jesus hat doch nie behauptet, Gott zu sein. Oh ja, hat er. Hier ist ein Beispiel dafür. Und die Juden haben genau verstanden, was Jesus gesagt hat. Und wollten ihn dafür hinrichten, als Gotteslästerer. Jesus hat beansprucht, Gott zu sein. Was wirst du damit tun, mit dieser Aussage von Jesus? Wirst du ihn als Spinner und Lügner und Gotteslästerer ablehnen, wie die Juden? Oder wirst du ihn annehmen und ihn anbeten und ihn verehren und ihm nachfolgen als deinen Gott und Herrn über alles? Es gibt eigentlich nur diese zwei Möglichkeiten. Ein paar Bibelstellen zum Schluss. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. 1. Johannes 2, Vers 23. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also kein Gott ohne Jesus. Johannes 5, Vers 23, alle sollen den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. 2. Johannesbrief, Vers 9, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Also die beiden kommen immer im Paket. Und ich hoffe, wir haben da alle Klarheit drüber. Jesus ist der ewige, heilige, allmächtige, wunderbare Gott, unser Schöpfer. Also lasst uns Jesus erheben und lasst uns ihn mit heiliger Ehrfurcht anbeten als Gott und als Herrn. Und lasst es die Haltung unseres Lebens sein und unsere Einstellung ihm gegenüber. Mit Ehrfurcht, mit Liebe, mit Anbetung. Amen. Jesus, du bist wunderbar, du bist so heilig, du bist so rein, du bist allmächtig, du bist liebevoll, du bist einzigartig, Herr. Und du hast so viel für uns getan, Herr. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns frei zu machen, um uns heil zu machen, um uns zu erlösen, und wir sind so dankbar dafür. Wir nehmen das oft so selbstverständlich, aber Herr, allein, dass wir heute hier sitzen dürfen als erlöste Menschen, weil wir dir vertrauen, das ist ein unglaubliches Wunder. Und ich danke dir, Herr, für alle Veränderungen und Freiheit, die du schon in mein Leben gebracht hast. Und Ich danke dir, dass du lebendig bist und dass du gegenwärtig bist und dass du eine Zukunft und eine Hoffnung gegeben hast, dass wir alle Ewigkeit in deiner Herrlichkeit mit dir verbringen werden. Und das ist einfach wunderbar, Herr. Ich danke dir, dass deine Wahrheit uns frei macht. Und ich bitte dich, dass es immer mehr wahr wird und Realität wird in unserem Leben und dass wir dir nachfolgen. Dass wir nicht nur irgendwie Fans sind, sondern wirklich Nachfolger, die sich dir ganz hingeben und dich Herr sein lassen. Herr, dass du dich verherrlichen kannst durch unser Leben. Das ist der größte Zweck und der größte Wunsch auch unseres Herzens, dass du geehrt wirst und dass du verherrlicht wirst hier in unserer Mitte, in unserem Gottesdienst und in unserem ganzen Leben. Du bist wunderbar, Herr, und dir allein die Ehre. Soli Deo Gloria. Amen.